Laubhüttenfest gefeiert. Und das haben die ausgenutzt. Der Feind, der kennt keine Gnade. Der kommt total überraschend und sie haben es nicht gemerkt. Und da sollten wir wachsam sein. Der Feind ist genauso. Das ist jetzt eine kriegerische Auseinandersetzung. Im Geistlichen, der Feind macht es genauso. Der greift uns an. Und das passt zusammen. Wir leben in dieser letzten Zeit und haben Auftrag, Evangelium zu verkündigen, um wirklich alle zu retten. Und andererseits, der Feind hasst es, wenn wir Menschen zu Jesus bringen. Wenn wir das Evangelium verkündigen, und deswegen greift er uns an. Und heute geht es darum, was Johannes im nächsten Abschnitt, den ich heute mir vornehme, genau darum. Wir werden angegriffen. Und wie werden wir angegriffen? Aber wie schützt uns der Herr auch? So, darum geht es heute Morgen. Und ein Punkt, wo wir angegriffen werden, sind Informationen. Wir können heutzutage fast jede Information fast von jedem Ort abrufen. Jeder, der ein Smartphone hat oder ein Computer oder wie auch immer, der kann alle Informationen kriegen. Eigentlich ist das eine fantastische Sache. Der Nachteil dabei, du weißt nicht, ob das wahr ist, was da gesagt wird oder nicht. Wie kannst du das im ersten Moment prüfen, wenn du da sagst, so, du weißt nicht, ob das wahr ist oder nicht. Im Ukraine-Krieg kriegen wir das so deutlich mit. Bei allen Informationen, die wir kriegen, steht immer dabei, wir können das nicht letztendlich nachprüfen. Die Informationen stammen von den Kriegsparteien. Und die sind so gegensätzlich. Habt ihr mit Sicherheit mitgekriegt, wenn ihr dem ein bisschen folgt. In der Corona-Zeit, ja, wisst ihr noch, eine Fülle von alternativen Wahrheiten und Halbwahrheiten. Und jeder konnte sich das raussuchen, was ihnen am besten passte. Und das haben sie auch gemacht. Die einen sagen, ja, das steht da aber. Und die anderen sagen, ja, das steht aber da. Was ist die Wahrheit? Und bei geistlichen Dingen ist es doch ganz genauso. Ja? Jeder darf sein Verständnis von der Bibel veröffentlichen. Und macht das auch. Du kannst jede Menge Predigten hören im Netz. Du kannst jede Menge auch schriftliche Dinge lesen dort. Ist das alles wahr? Bloß weil es fromm ist, ist es nicht wahr. Wir sind da manchmal zu blauäugig. So, und dazu kommt, auch weil es gerade so viele Informationen gibt, das Vertrauen in die Lehre der Kirchen nimmt immer mehr ab. Kann ich auch einen Großteil verstehen. Ja, weil auch die Kirchen sagen nicht immer die Wahrheit. Und viele Menschen hinterfragen das, was da weitergegeben wird. Dass dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen, ja, die Kirche hat schon recht, das ist längst vorbei. Also wir können nicht mehr davon ausgehen, bloß weil es von Kirche kommt, egal von welcher, ja, ist das wahr? Nee, können wir nicht. Auch da. So, und das ist kein neues Phänomen. Das ist nicht erst heute so, auch wenn es durch die technischen Möglichkeiten heute viel größer wird, sage ich mal, viel ausgeprägter ist, aber das ist kein neues Phänomen. Genau auf den Punkt geht auch der Apostel Johannes in seinem Brief ein. Was ist die Wahrheit und wie erkenne ich sie? Wahrheit oder Lüge? Da fange ich mal mit an. Und wenn man sich überlegt, dass Johannes diesen Brief vor über 1900 Jahren geschrieben hat, das müssen wir uns mal bewusst machen. Wir lesen das ja manchmal so, als wenn es heute gewesen wäre. Das ist 1900 Jahre her. Also eine komplett andere Situation, eine komplett andere Welt, komplett andere Kultur auch. Und dann hört mal, was er da schreibt. 1. Johannes 2, 18 bis 19. Kinder, also er spricht, ich sage das nochmal, Tobi hat das vorhin schon gesagt, wir sind Kinder Gottes. Und Johannes spricht hier zu Christen. Deswegen nennt er sie Kinder. Ja, nicht, weil es seine Kinder sind, sondern er spricht die Christen an in der Gemeinde, aber für ihn sind das seine Kinder, weil er ist schon alt und er hat sie betreut und kümmert sich um sie, er ist wie ein Papa für sie. So, deswegen sagt er Kinder. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Was ist mit der letzten Stunde gemeint? Dass das nicht wörtlich gemeint ist und sich wirklich um eine Stunde handelt, ich glaube, das ist jedem klar. Ich habe eben schon gesagt, das ist 1900 Jahre her. Die letzte Stunde ist auch heute noch. Wir leben in dieser letzten Stunde. Also es kann sich nicht um eine zeitlich begrenzte Stunde handeln. Und ich möchte das mal so ganz in ganz grob skizzieren, woher das kommt und was das eigentlich bedeutet. Im Grunde genommen ist es das letzte Kapitel der Weltgeschichte, was hier gemeint ist. Es fing mit der Schöpfung an. Gott hat diese Welt geschaffen. Es folgte der Abfall des Menschen von Gott, was dann wiederum den Erlösungsplan nötig machte. Und Gott hat diesen Erlösungsplan durchgesetzt. Er hat das Volk Israel entstehen lassen, als erste Möglichkeit der Welt zu zeigen, es gibt einen Gott und es lohnt sich, diesem zu folgen. Bis hin, dass Jesus, sein Sohn, auftauchte und letztlich für die ganze Menschheit gestorben ist am Kreuz. Aber nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Und damit war diese Erlösung vollbracht. Es war alles vollbracht. Und von dem Moment an, als alles vollbracht war, fängt die letzte Stunde an. Also vor über 2000 Jahren. Ja, da fängt die letzte Stunde an, bis hin, was jetzt noch fehlt, ist im Grunde genommen die Zeit der Gemeinde, die möglichst viele Menschen zu Jesus bringt. Und dann am Ende, dieser kurze Abschnitt, der in Offenbarung beschrieben wird mit Aufbäumen des Satans und furchtbaren Gerichten, bis hin zur Auferstehung aller Toten und dem letzten Gericht. Wir werden alle mal vor Gott stehen und uns verantworten müssen. Und dann macht Gott Schluss mit der Weltgeschichte. Dann wird diese Erde zerstört werden, vollkommen zerstört werden, und Gott erschafft eine neue Erde und einen neuen Himmel. So, das ist in ganz kurzen Punkten. Aber wir leben noch in dieser letzten Stunde. Das heißt, von Jesus an bis zur Offenbarung, das ist die letzte Stunde. Das ist das, was Johannes hier meint. Jetzt, ab dem Moment, als Jesus auferstanden ist, kann der Feind die Erlösung nicht mehr verhindern. Das hat er vorher versucht. Und wir wissen, wie Jesus selber angegriffen worden ist, wie der Teufel versucht hat, Jesus zu verführen, wie er versucht hat, ihn als Baby umzubringen und so weiter. Er hat ganz viel schon daran versucht, die Erlösung überhaupt zu verhindern, aber das konnte er nicht. Jesus ist gestorben und auferstanden. Die Erlösung ist Teil dieser Welt. Die kann er nicht mehr verhindern. Aber was er verhindern kann, dass Menschen diese Erlösung annehmen, dass sie Jesus annehmen, dass sie das Evangelium hören und auch glauben. Und da ist er dabei. Das ist die Zeit in der letzten Stunde, was er tun kann, um Menschen davon abzuhalten, diese Erlösung, die Errettung am Ende, dass sie im Gericht nicht verurteilt werden, sondern dass der Herr sagt, komm zu mir ins ewige Leben. Und das ist genau die Erlösung. Wir kommen ins ewige Leben, wenn wir diese Erlösung haben. Aber davon will der Feind uns abhalten. Und das ist der Kampf in dieser letzten Stunde. Der Feind will verhindern, dass Menschen zu Jesus kommen, aber Gott setzt alles daran und setzt auch seine Kinder macht sie mächtig, dagegen anzugehen und dem zu widerstehen. Das haben wir heute Morgen ein paar Mal gehört. Er ist der Durchbrecher. Virginia hat das Bild gesehen mit der Faust. Wer war denn die Faust, die diese Mauer durchbrochen hat? Ja, wer sonst? Wir sind es nicht, sondern Jesus ist es. Ja? So, das ist der Kampf, in dem wir stehen. So, jetzt spricht Johannes hier von den Antichristen. Der Antichrist ist ein Mensch. Und in der Offenbarung wird er beschrieben als einer, der Macht bekommt, nicht nur über einen Staat, sondern über die ganze Welt. Der wird Weltherrschaft ausüben, viel Macht haben, viele Fähigkeiten, auch übernatürliche Fähigkeiten haben und ganz, ganz viele beeinflussen und manipulieren. Und dahinter steckt Satan. Das heißt, er versucht oder er wird einen großen oder einen Menschen groß machen, so will ich sagen, einen Menschen groß machen, der versucht, die Ziele Satans durchzusetzen. Ja, die Menschheit möglichst weit weg von Gott bringen und unter seine Herrschaft zu stellen. So, woher kommt dieser Name Antichrist? Anti heißt gegen. Das heißt ein Gegenchristus. Einer, der so aussieht wie Christus und sich auch darstellt als der Erlöser, als der Erretter der Menschheit, der wird Frieden bringen über diese Erde. Ja? Und wie sehr sehnen wir uns nach Frieden und wir greifen nach allem, was irgendwie Frieden hervorbringt und er wird die Erde befrieden, also ist er der Retter. So wird er sich darstellen, in dieser Art und Weise. Wie genau, werden wir dann sehen. Aber er wird nicht den Frieden von Gott bringen, weil er ist der Widersacher Gottes. Er wird die Menschen von Gott wegbringen. So, das ist sein, um ihn mal ein bisschen zu beschreiben. Aber dieser Antichrist ist noch nicht aufgetreten. Der wird am Ende der Zeit auftreten. Aber damit diese Herrschaft am Ende möglich ist, muss sie vorbereitet werden. Das geht nicht von einem Moment auf den anderen. Wir werden uns dagegen wehren, also wird sie vorbereitet. Und das ist, sind die Antichristen, von denen Johannes hier spricht. Die nicht als Antichristen sofort offenbar sein. Den Antichristen werden wir als Christen, werden wir den erkennen, sofort. Da bin ich ganz sicher, dass der Heilige Geist uns zeigen wird, wer das ist. Wir brauchen jetzt nicht spekulieren, wer das sein könnte oder vielleicht gibt es den schon oder habe ich schon alles mal gehört. Brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken drüber machen. Wenn das da soweit ist, wird der Heilige Geist uns zeigen, das ist er. Da passt auf. Aber die Antichristen, die das Ganze vorbereiten, die erkennen wir nicht auf den ersten Blick, im Gegenteil. Und manche, glaube ich, wissen nicht mal, dass sie vom Feind gebraucht werden dazu. Ich sage mal Beispiele für Antichristen. Es gibt eine ganze Fülle, aber nur um einfach mal deutlich zu machen, auf welche Art und Weise der Feind versucht, uns zu manipulieren, unser Denken zu beeinflussen und uns Informationen zu geben, die uns von Gott abhalten. Denkt mal an die Evolutionstheorie. Was besagt die? Es ist keine Schöpfung passiert. Die Erde ist von selbst entstanden und hat sich dann immer weiterentwickelt. Das heißt, du als Individuum bist nichts wert. Du bist nur ein Teil dieser von selbst entstandenen Schöpfung. Da steht nichts wirklich Bewusstes dahinter. Da steht kein liebender Gott dahinter, der wollte, dass du hier bist und der dich liebt. Nein, du bist aus Zufall entstanden, also ist es auch egal, wenn du wieder stirbst. Und wenn du schwach bist, ja, weg damit. Die Stärken und überleben. Das ist die Botschaft der Evolutionstheorie. Und ihr wisst, wie weit das schon durchgedrungen ist. Wenn du irgendwo eine wissenschaftliche Sendung, da wird immer darauf hingewiesen, Millionen Jahre schon her und aus was weiß ich entstanden. Und das wird in der Schule gelehrt als Tatsache. Dabei ist es nach wie vor immer noch, das heißt auch so, und es hat sich nicht geändert, die Evolutionstheorie. Darwin selber, der diese Idee hatte, hat gesagt, wenn nicht Zwischenglieder gefunden werden, das heißt, wenn es sich entwickelt, muss es nicht nur einen Affen geben und dann einen Menschen geben, sondern da muss es auch noch Zwischenschritte geben. Und die sind nie gefunden worden. Also Darwin hat selber gesagt, wenn das nicht gefunden wird, dann ist meine Theorie falsch. Aber sie wird heute als Tatsache verkündigt. Und das bewirkt, wenn es keine Schöpfung gibt, dann kann es auch keinen Schöpfer geben. Und das glauben Menschen. Das wird ihnen in der Schule beigebracht, das wird ihnen überall in allen wissenschaftlichen Publikationen oder Museen oder sonst irgendwo immer wieder gesagt. Und das glauben die Menschen. Also wenn am Ende wir das Evangelium verkünden und von einem Schöpfer reden, ja, was denn für ein Schöpfer? Ja, versteht ihr? Das ist eine Vorbereitung darauf, dass der Antichrist kommen kann und sagen, so, es gibt keinen Schöpfer und alle glauben es. Merkt ihr, dass, wie lange das schon da ist? Wie lange gibt es die Evolutionstheorie schon? Nur mal so als ein Beispiel. Noch mehr, die Leugnung der Jungfrauengeburt. Hast du dich schon mal gefragt, so, wie kann das denn sein? Die ganz bibeltreuen Christen, die sagen, ich glaube das, weil das da steht. Aber jeder von uns hat sich doch schon mal Gedanken gemacht, warum denn eigentlich? Wir wissen, wie Fortpflanzung funktioniert. Wir sind erwachsen, also braucht uns keiner erklären. So, wie kann das funktionieren? Ja, ich kann es nicht erklären. Ich weiß, dass der Heilige Geist daran beteiligt war, wie er das genau gemacht hat. Aber Gott hat die Schöpfung gemacht. Gott hat die ganze Erde gemacht. Soll das für ihn ein Problem sein, Maria schwanger zu machen? Das ist ja nicht das erste Mal. So, also von daher, für mich überhaupt keine Frage. Aber was bedeutet das, wenn ich sage, nein, das kann ja gar nicht so sein? Wir sind ja wissenschaftsgläubige Menschen. Wenn die Jungfrauengeburt, nein, das war bestimmt Josef. Wisst ihr, was das bedeutet in der Konsequenz? Wir machen uns ja nur über den Punkt Gedanken. Aber in der Konsequenz heißt das, Jesus war ein ganz normaler Mensch und nicht Gott. Und jeder normale Mensch, der geboren wird, ist ein Sünder, ist getrennt von Gott. Dann hätte Jesus genauso die Erlösung nötig, wie wir auch. Das heißt, er konnte nicht stellvertretend für uns sterben. Das ist die Konsequenz. Das machen sich aber diejenigen, die sich über die Jungfrauengeburt Gedanken machen, machen sich keine Gedanken darüber, welche Konsequenz das hat. Genauso die Frage, ist Jesus wirklich auferstanden oder nicht? Diese ganzen Theorien, was da, ne? Er war nur Gott und kein Mensch, ja, und er ist nicht wirklich gestorben, er ist nur geistlich gestorben. Ich mag das gar nicht hier ausbreiten. Wenn er nicht gestorben wäre, dann wären die Sünden nicht weg. Das ist Untergrabung des Evangeliums auf eine ganz perfide Art und Weise. Die spricht dann unseren Verstand an, aber nicht mehr unseren Glauben. Aber sie unterhöhlt unseren Glauben. Und das geht immer weiter. Die vorher mal einst christlichen Ländern, die aufgrund ihres Glaubens, weil Deutschland gehört ja dazu, Deutschland war mal ein christliches Land. Ja, viele Reformatoren sind in Deutschland geboren worden und aus diesem Land ist so viel Glauben auch in die Welt hinausgegangen. Aber wo sind wir heute? Die Grundlage sind nicht mehr die christliche Überzeugung, sondern unsere Regierungen, die richten sich auch mit ihrer Gesetzgebung nach der Gesellschaft, nach den Wünschen der Gesellschaft. Und damit nimmt der Glaube immer mehr ab. Das ist die Vorbereitung dafür, dass der Antichrist entstehen kann. Bei gläubigen Menschen wird der Antichrist offenbar sein und sagen, nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Aber das ist eine Vorbereitung darauf, dass das geschehen kann. Das merken wir, weil es so schleichend geht, merken wir das nicht und werden uns nicht bewusst darüber. Aber das sind Vorbereitungen, da sind Antichristen am Werk. Und das ist nicht so, ich glaube nicht, dass Darwin der Gotteshasser war oder der bewusst diese Theorie erfunden hat. Der hat einfach wissenschaftlich gearbeitet, hat sich Gedanken gemacht, wie könnte das gewesen sein. Und in Teilen von dem hat er ja durchaus recht, dass auch Tiere und auch Menschen sich weiterentwickeln. Da hat er ja vollkommen recht. Dem ist auch nichts entgegenzustellen, aber es ist nicht eine Art zur anderen geworden. Ja? So. Versteht ihr, dass da der Feind dahinter steckt und uns durch Informationen unseren Glauben rauben will und wegnehmen will? Und das ist das, was Johannes hier anspricht. Passt auf. Es sind Antichristen unterwegs und passt auf, was ihr hört und zu euch nehmt. Prüft das. Johannes spricht hier davon, und ich sage die Antichristen, ich habe jetzt hier ein paar Beispiele genannt, die nicht unbedingt aus dem frommen Bereich kommen. Ein paar schon, aber nicht alle. Antichristen treten nicht nur bewusst und offenbar gegen Gott auf, sondern manche sind sogar aus dem eigenen Lager. Und davon spricht Johannes hier sogar. Dass Antichristen aus dem eigenen Lager kommen, die sich Christen nennen und die Wahrheit nur so ein bisschen verdrehen. Einen bestimmten Schwerpunkt herausgreifen und ein bisschen verändern. Und das merkt man, das hört sich ja fromm an. Ja, aber wir erkennen sie nicht als Antichristen, als falsch. Aber Johannes weist darauf hin, diejenigen, die nicht aus der Wahrheit kommen, die nicht wirklich in der Wahrheit sind, die werden sich absondern. Die werden nicht mehr, die werden vielleicht ihre eigene Kirche gründen, ihre eigene Gemeinde gründen, aber die sind nicht mehr mit den anderen unterwegs. Und das ist ein Merkmal, ein Hinweis, auf das wir achten sollten. Wer sich absondert, die werden sich bei der Wahrheit nämlich nicht wohlfühlen. So, wir wissen, ich hab so überlegt, ja, es gibt so inzwischen so viele verschiedene Kirchen, Gemeinden, Bünde und sonst irgendetwas, aber ich kann mit fast allen zusammenarbeiten, weil sie alle an Christus glauben und die Grundwerte unseres Glaubens vertreten können. Da ist egal, ob das Mennoniten sind, aus welchem Bund die kommen, mit denen kann ich trotzdem zusammenarbeiten. Auch wenn sie vielleicht in einigen wenigen Punkten anders handeln, aber die Grundwerte sind die gleichen. Aber es gibt eben Kirchen, die sich wirklich absondern, die keine Gemeinschaft haben wollen mit Zeugen Jehovas. Die habe ich noch nie bei der Allianz gesehen. Adventisten, je nachdem. Adventisten, die jetzige Leitung hier in Wolfsburg, taucht bei der Allianz nicht auf. Interessanterweise. Sie pochen auf ihre Lehre. So, wir sollten achtsam sein darauf. Ja? Sie sondern sich ab, sie sind nicht mehr, sie suchen nicht die wirkliche Wahrheit. Das ist für mich die Frage. Ich habe bei manchen Dingen auch meine Fragen, aber ich suche die Wahrheit. Und da ist es auch gut, auf andere zu hören. Ich bin nicht derjenige, der sagt, ich habe alle Wahrheit. Aber ich bin auf der Suche nach der Wahrheit immer. Und ich höre mir gerne auch andere an, auch andere Ansichten an und gucke dann in die Bibel. Was ist denn die Wahrheit? Das ist für mich der Punkt. Ich muss es an der Bibel prüfen. So, da komme ich jetzt zu. Wie erkenne ich Lüge? Woran erkenne ich Lüge? Johannes gibt uns Hilfestellung. Im nächsten Vers, Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Wer von euch weiß alles? Das denken so viele, ja, dass ich als Pastor alles weiß. Ich bin genauso, dass ich sage, ich weiß nicht alles. Das wäre so eine Überheblichkeit zu sagen, ich weiß alles. Ich habe den im Herzen, der alles weiß. Deswegen die Übersetzung, die hier so ist, also die meisten Übersetzungen sind tatsächlich, da steht, wie ihr wisst alles. Man kann es auch anders übersetzen. Ihr alle seid Wissende. Und das macht für mich viel mehr Sinn. Wir alle sind Wissende. Wir haben Jesus im Herzen und wir wissen die Wahrheit. Nicht wirklich in jeder Hinsicht, aber wir alle sind Wissende. Wenn wir Jesus kennen, sind wir Wissende. So, wissen Sie, sind wir auch dadurch, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, als wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Vielleicht haben wir das gar nicht so gemerkt, aber wir haben einen neuen Geist bekommen. Könnt ihr in Johannes 3 nachlesen, die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist nicht, dass wir einen neuen Körper gekriegt haben, sondern einen neuen Geist, nämlich von Gott, den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist Gott und er ist die Wahrheit, genau wie Jesus die Wahrheit ist. Es gibt da keinen Unterschied. Und wenn wir haben Wahrheit in uns. Ich weiß nicht alles, aber ich habe die Wahrheit in mir, weil der Heilige Geist in mir ist. Und den kann ich fragen. In der Bibel steht auch, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Also wenn wir nicht wissen, was ist richtig, was falsch, können wir den Heiligen Geist fragen. Herr, führ du mich in alle Wahrheit. Zeig mir, wo die Wahrheit ist. So, das ist das, was Johannes hier betont. Wir haben den Heiligen Geist vom Heiligen bekommen und er ist die Wahrheit. Und deswegen haben wir auch die Möglichkeit, und zu unterscheiden, was es war und was es nicht war. Aber wir müssen es auch nutzen. Ich sage mal, ist vielleicht ein bisschen ein blöderes Beispiel, weil der Heilige Geist ist eine Person. Aber es ist im Grunde wie ein Werkzeug. Wenn ich das Werkzeug nicht benutze, oder ich sage mal wie ein Berater, ein guter Berater, das ist vielleicht das bessere Beispiel, aber wenn ich den Berater nicht frage, dann nützt mir der nichts. Dann bleibe ich dumm und falle auf Lügen rein. So, deswegen der Hinweis, ihr habt den Heiligen Geist in euch. Die nächsten Verse. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Dieser Abschnitt ist gegen die damalige Irrlehre der, Damals herrschte die Irrlehre von wegen, Jesus wäre nicht wirklich Jesus, der Gottes Sohn gewesen. Und dagegen richtet sich das. Aber es ist typisch, dieses Ablehnen von Jesus als Gottes Sohn. Ja, das werden wir immer wieder feststellen. Das ist ein typisches Zeichen davon, da ist Lüge dahinter. Ja, wenn man nur den Vater betont, Vater ist Gott und das ist alles. Nee, ohne Jesus kriegst du den Vater nicht. Ja, das ist Grundlage. Manchmal spüren wir, dass manche Aussagen, die gemacht werden, ich habe ja davon gesprochen, so von wegen Predigten kannst du überall abrufen oder auch Lehrtexte und so weiter. Und manchmal spüren wir, irgendwelche Aussagen passen nicht richtig. Die hören sich zwar richtig gut an, aber irgendwie spüren wir, da passt irgendwas nicht. Aber wir können nicht so sofort erfassen, was ist es eigentlich? Das ist irgendwie nur so ein komisches Gefühl. Geht mir jedenfalls häufig genug so. Was können wir dann machen? Dann können wir erstens gucken, passt das mit dem zusammen, was Jesus gesagt hat? Ja, Jesus hat vom Vater berichtet, er hat im Grunde uns das Evangelium gegeben. Passt das mit dem zusammen? Und dazu noch, passt das mit anderen Aussagen in der Bibel zusammen? Das ist unser Prüfungskriterium. Deswegen ist es wichtig, in der Bibel zu lesen. Ich wäre ja bald vorhin, als Eva gesagt hat, sie hat nur Donnerstag in der Bibel gelesen, weil sie liest nicht jeden Tag. Aber das hat sie ja selber schon korrigiert, brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Es ist gut, in der Bibel zu lesen. Genau deswegen. Ja? Um zu unterscheiden und auch zu erkennen zu können, ist es Wahrheit oder nicht. Manches hört sich ja so richtig gut an. Du, bei manchen Predigten, die ich vorbereite, hatte ich so einen Gedanken, oh Mensch, den bringst du. Und dann habe ich mal nachgeguckt, stimmt der eigentlich? Und dann musste ich den wieder verwerfen. Das ist mir manchmal schwer gefallen, weil ich war so begeistert von dem Gedanken. Aber wenn da in der Bibel was anderes steht, nein, ich möchte die Wahrheit sagen. So, dazu brauchen wir die Bibel. Und wenn das nicht mehr ausreicht, also ich bin noch nicht so weit, ich habe noch nicht so viel Bibel gelesen, wir fangen ja irgendwann auch mal an und dann haben wir noch nicht so diesen Überblick. Dann kannst du immer noch den Heiligen Geist fragen. Und er führt dich in alle Wahrheit. Aber du musst suchen. Wer suche, der wird finden. Auch das gehört dazu. Ohne Suchen, ohne dieses, ich möchte es aber wissen. Ja? Und vielleicht sagt er dir das nicht sofort. Vielleicht möchte er dich dadurch motivieren. Dann lies doch mal ein bisschen. Ja? Und er führt dich dann aber durch das Lesen, führt er dich dahin, wo du, damit du es begreifst. So, frag den Heiligen Geist. Er führt dich in alle Wahrheit. So, ein grundsätzliches Ziel des Antichristen ist immer, Jesus zu leugnen oder Jesus irgendwo nicht mehr als den darzustellen, der er wirklich ist. Ja, dass er der Erlöser ist. Er bietet dir andere Möglichkeiten an. Er bietet dir Ersatzerlöser an. Ich will dir mal Beispiele sagen. Die hören sich total fromm an. Wenn du jeden Morgen eine Stunde in der Bibel liest, wirst du gerettet. Hört sich doch gut an. Wenn du jeden Monat 500 Euro in die Gemeinde gibst, hast du ein dickes Brett, Stein im Brett bei Gott, kommst du ganz sicher in den Himmel. Wenn du jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst, und ich könnte das jetzt so fortsetzen, alle diese Dinge, die ich da gesagt habe, sind nicht falsch. Aber sie erretten dich nicht. Du kannst mit keinem Geld der Welt deine Erlösung erkaufen. Und du kannst noch so viel Bibel lesen. Es gibt ganz viele Leute, die haben die Bibel studiert, von vorne bis hinten, aber haben nicht geglaubt. Und das nützt dir nichts. Du kannst die ganze Bibel wissen, Aber wenn du nicht daran glaubst, wenn du nicht Jesus endlich nicht Jesus annimmst, dann wirst du nicht errettet. Erretten kann dich nur Jesus. Auch der Gottesdienst, in dem du bist, kann dich nicht erretten. Aber du hörst vom Retter. Dafür ist der Gottesdienst gut. Also du musst Jesus haben. Und das ist das, was Johannes hier sagt. Ohne Jesus geht es nicht. Jesus ist derjenige und der einzige Erretter. Aber wie viele Angebote, ich weiß noch, auch von früher, gerade zu Anfang, wie viele Angebote werden dir gemacht, was du alles machen musst als Christ, was du nicht alles da oder was du nicht darfst und was du alles musst. Alles deswegen, damit du errettest. Nee, du brauchst nur Jesus zum Glück. Ich lese Bibel, weil ich Jesus liebe. Ich gehe zum Gottesdienst, weil ich Jesus liebe und ihn preisen will. Und ich gebe mein Geld in die Gemeinde, das heißt, ich gebe ihn nicht in die Gemeinde. Das ist nur der Ort, wo es gesammelt wird. Das Geld, was ich gebe, gebe ich Gott, weil ich ihn liebe. Und damit er sein Reich hier bauen kann, das ist der Grund, warum ich mein Geld gebe. Nicht, um errettet zu werden. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Ich habe Jesus in meinem Herzen und deswegen mache ich das, aber nicht umgekehrt. Ich kriege nicht Jesus in mein Herz, weil ich das mache. So, Jesus ist der Prüfstein. Und nur wer Jesus hat, bekommt auch den Vater. Weil der ist, logisch, das ist der Dritte im Bunde, der Allerhöchste, der Vater. Wo wir uns nachsehen, wieder diese Vaterschaft zu empfangen, diese Liebe Gottes zu empfangen. Ja, da wollen wir hin. Das ist eine Sehnsucht in unserem Herzen. Und die wird nur gestillt, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen und zum Vater, mit dem Vater versöhnt werden durch Jesus. Das wisst ihr alles, hoffe ich. Das sagt Johannes auch in Vers 24. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Das hört sich so eigentlich ein bisschen kompliziert an, weil er es auch nochmal wiederholt. Aber eigentlich ist doch das ganz einfach. Ihr habt das Evangelium gehört und das bleibt in euch. Und daran haltet fest. Es gibt keine höhere Erkenntnis als das einfache Evangelium. Es ist manchmal so simpel. Das kann doch nicht sein, ein Mensch stirbt oder ein Halb oder wie auch immer. Ein Mensch stirbt und die ganze Menschheit wird gerettet. Wie kann das sein? Menschlich, ja. Brauchst du nicht drüber nachdenken. Es ist nicht für Menschen Verstand gemacht, es ist für das Herz gemacht. Einfach simpel. Und deswegen, manche klugen Leute raffen das nicht. Sei froh, dass du nicht zu klug bist und das gerafft hast. Es ist einfach. Ja. Ja, mit der Zeit, je länger du mit Jesus unterwegs bist, es gibt tiefere Erkenntnis. Du verstehst immer mehr. Zu Anfang ist das für dich eine Tatsache, Jesus ist am Kreuz gestorben. Und irgendwann begreifst du, was das für ihn bedeutet hat. Dann wird dir bewusst, welche Schmerzen er gehabt hat. Und wenn dir dann bewusst wird, er hat sie für dich gehabt, das ist eine tiefere Erkenntnis, die dir noch mal tiefer seine Liebe offenbart. Das bekommst du mit der Zeit. Ja? Und manche anderen Einsichten in das Wort Gottes, tiefere Erkenntnisse, aber keine höhere. Keine höhere, die darüber hinausgeht. Und das ist genau der Punkt. Das war auch diese Ehelehre damals. Jetzt habe ich übrigens auch den Namen. Gnosis hieß das. Heißt Erkenntnis. Sie haben nach höherer Erkenntnis gesucht. Über die Bibel hinaus. Über das einfache Evangelium hinaus. Und Johannes sagt hier ganz klar, nein, es gibt keine höhere Erkenntnis, wo du hin musst. Das, was du zu Anfang gehört hast, das einfache Evangelium, das ist die Wahrheit. Und daran, da bleib dabei. Nur durch Jesus erhalten wir die versprochene Erkenntnis. Und Vers 25, und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Das ist die Folge davon. Wenn wir erlöst sind, bekommen wir das ewige Leben. Manchmal erscheint uns das so weit weg, das ewige Leben. Ist ja noch so lange hin. Obwohl wir werden ja nicht jünger. Wir waren gestern auf dem 60. Geburtstag. Alles alte Leute. Vor 20 Jahren war das anders. Und wir haben selber uns auch angeguckt. Oh Mann. Ja, ja. Wir werden alle älter. Das ist so. Das ist manchmal so weit, noch so weit weg, das ewige Leben. Aber ihr wisst, dass wir am Mittwoch Osania beerdigt haben. Und am Grab von Osania, da wurde uns nochmal ganz eindrücklich bewusst, Osania hat da das ewige Leben begonnen. Der Tod war nicht das Ende, sondern das Beginn des ewigen Lebens. Das ist so nah. Das ist nicht weit weg. Und das ist wahrhaftig und Wirklichkeit. Wenn du an die Wahrheit glaubst, ist es die Wahrheit? Du kannst dir die Frage ruhig stellen, ist es die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Ist die Evolutionstheorie die Wahrheit? Dann wäre Osania verloren. Oder ist die Bibel die Wahrheit, die sagt, so wenn du Jesus in deinem Herzen hast, bist du gerettet und kommst ins ewige Leben. Also wenn du es nicht wirklich weißt, probier es aus. Die Chance, dass du ins ewige Leben kommst, ist jedenfalls nur dann gegeben, wenn du Jesus annimmst. Und ich bin gewiss, ich weiß es. Ich weiß es, dass Osania jetzt gesund ist und im ewigen Leben ist. Das ist eine Tatsache. Wirklichkeit, Wahrheit. Und die Wahrheit werden wir in dem Moment erkennen, wenn es soweit ist. Nur dann haben wir keine Chance mehr zu entscheiden. Wir können es nur zu Lebzeiten. Sicher sein. Johannes fasst nochmal zusammen. Die Verse 26 und 27. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern so, wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Also wer jetzt gedacht hat, so der Feind ist doch so stark und hier sagt Johannes nochmal ganz deutlich, wo unser Schutz ist, wo unsere, was er für uns getan hat, damit wir geschützt sind. Und wir könnten uns jetzt so zurücklehnen und sagen, jetzt ist ja alles gut. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Ja und nein. Ja, wir haben alles, was wir brauchen, aber nein, wir können uns nicht einmal zurücklehnen und sagen, es ist ja alles gut. Ja, Johannes drückt aus, wir brauchen keine Angst zu haben. Angst ist der falsche, die falsche Sache. Also ja, wenn wir gucken, was der Feind alles drauf hat und was er alles macht, ich sag mal, ich finde so, das, was in Israel gerade passiert, so ein praktisches Beispiel, dass er uns wirklich überraschen kann und auch viel Schaden anrichten kann. Aber er wird Israel niemals besiegen. Ja? Einer der General hat gesagt, die Hamas hat einen riesengroßen Fehler gemacht. Und sie wissen, was jetzt kommt. Israel ist viel stärker. Aber sie sind überrascht worden. Sie haben, ich sag mal, ein bisschen salopp, sie haben gepennt und sind überrascht worden. Wenn wir pennen im Geistlichen, dann kann der Feind uns Schaden anrichten. Aber er wird uns niemals überwältigen, weil Jesus in uns ist und Jesus ist stärker. Und er wird uns auch nicht mit Lügen einfach überwältigen und einfach uns vom Weg abbringen können, weil der Heilige Geist ist in uns. Und der lässt das nicht zu. Der wird sich aufbäumen und der wird sagen, pass auf, und er wird uns darauf aufmerksam machen. Es sei denn, wir schlafen weiter und hören nicht auf den Heiligen Geist. Und da deswegen nicht einfach zurücklehnen und sagen, ach ja, ist doch alles gut. Und schön feiern und nein, aufpassen, wachsam sein, in der Gegenwart Jesu bleiben, Bibel lesen, beten, hören, was der Heilige Geist uns sagt, aufmerksam sein und dann auch das tun, was er sagt. Wenn jemand jetzt aus dieser Bibelstelle nur Stücke herauspickt, das könnte man gut machen. Hier sind ein paar Stücke drin, die eignen sich wunderbar dazu. Ich weiß alles und ich brauche keine Lehre mehr. Steht da drin. Habe ich euch ja vorgelesen. Wir haben die Salbung und wir wissen alles. Oder alle sind Wissende. Oder hier steht tatsächlich auch, wir brauchen keine Lehre. Stimmt das? Steht da aber. Das wäre aber rausgepickt. Weißt du, was wir nicht brauchen? Eine andere Lehre. Wir brauchen keine zusätzliche Lehre über das hinaus, was wir hier im Wort Gottes finden. Darum geht es. Keine höhere Lehre, die das Ganze noch erklärt und erweitert. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen nur die Lehre vom Heiligen Geist. Nur die. Ausschließlich. Wenn dich jemand was anderes lehrt, dann lass deine Alarmglocken klingen. Die klingen dann auch, wenn du sie nicht ausstellst, die klingen dann auch. Aber sei achtsam. Wenn das nicht in der Bibel steht, dann tu es an die Seite. In der Bibel steht, dass Gott Lehrer berufen hat, unter anderem. Der sogenannte fünffältige Dienst, ja? Da waren Lehrer dabei. Wenn Gott nicht wollte, dass die Lehrer sein Volk lehren, dann würde er nicht sagen, so vor allem, ihr braucht keine Lehre mehr. Wozu sind dann Lehrer nötig? Aber die Lehrer sollen die Wahrheit lehren und nichts darüber hinaus. So, gut, wenn wir gelehrt sind und gut auch, wenn wir die Lehre hören, aber wir müssen auch tun, was wir hören. Das reicht nicht, unser Kopf voll zu machen und alles zu wissen, wir müssen auch danach leben. 28 und 29. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Wie peinlich wäre das, wenn Jesus wiederkommt und uns finden würde, dass wir irgendwo in Sünde leben, was ihm nicht gefällt, was er uns schon zigmal durch den Heiligen Geist gesagt hat. Wir würden uns in Grund und Boden schämen. Jetzt können wir uns noch verstecken vor Menschen. Wir können das heimlich tun, überall irgendwo versteckt. Wir können immer eine fromme Miene aufsetzen und immer lachen oder wie auch immer. Wir können schön, aber wir können uns vor Jesus nicht verstecken. Und wenn Jesus dann vor uns steht, dann wissen wir, er kennt unser Herz und er weiß, was wir getan haben. Wir können uns nicht verstecken. Und deswegen ist es besser, jetzt wahrhaftig zu leben, vor Menschen genauso wie vor Jesus selber. Und wenn wir entdecken, dass wir irgendwo verkehrt sind, dann können wir zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Und er freut sich daran, dass wir das entdeckt haben, dass es falsch ist und um Vergebung bitten. Und er vergibt uns gerne und er hilft uns, anders zu leben. Das ist das, was er möchte. Wir sollen in Gerechtigkeit leben. Gerechtigkeit heißt nichts anderes als im Willen Gottes. So wie Gott es will, so sollen wir leben. Und das können wir. Das können wir. Jesus ist in uns. Der Heilige Geist ist in uns. Und wir wachsen da immer mehr rein. Wir werden immer mehr erkennen, was gut ist und was nicht gut ist. Und wenn wir danach leben, geht es uns besser. Es ist nicht für Gott, dass wir so leben. Es ist für uns. Es tut uns gut. So, und bleibt in ihm, bleibt in Jesus. Wie bleiben wir in Jesus? Wie bleiben wir an Jesus dran? Jesus ist doch nicht hier, wie können wir an Jesus bleiben? Habt ihr keine Idee? Seid ihr in Jesus? Wie bleibst du drin? Wie hält man an ihm fest, den man nicht sieht, den man nicht greifen kann? Ich provoziere dich, Heinz, du hast vollkommen recht. Wir sollen an Jesus festhalten. Ja. Seine Schafe hören seine Stimme, ja. Wenn sie nicht die Ohren zumachen oder zu viel anderes hören. Genau, hast recht. Ich provoziere ein bisschen, genau. Wie halten wir an ihm fest? Wie bleiben wir in ihm drin? Wir suchen seine Gemeinschaft. Ja. Wie bleibt deine Ehe gut? Wie bleibst du in Gemeinschaft mit deiner Frau oder deinem Mann? Dem jeder seine Wege geht und ab und zu mal, morgens sieht man sich und gibt sich einen Kuss und abends, bevor wir ins Bett gehen und das war's. Nee, indem man Gemeinschaft hat, indem man miteinander zusammen ist, indem man die Gemeinschaft sucht, Dinge zusammen macht, selbst wenn sie nur dem anderen gefallen. Ich habe gestern mit meiner Frau getanzt, ich mag nicht tanzen, aber sie hat sich gefreut. Und mir hat es auch gut getan. Nur mal so als Beispiel, verstehst du? Ja, manchmal muss man sich überwinden, tatsächlich auch ein paar Dinge zu tun. Über sich selber raus. So. Und wenn der überhaupt nicht danach ist, mit Gemeinschaft mit Jesus zu haben und jetzt zu beten, oh, ich bin so müde. Oh. Manchmal ist es gut, sich zu überwinden. So bleiben wir in Jesus, dranbleiben, in der Bibel lesen. In der Bibel ist Jesus drin. Nicht nur im Neuen Testament, weil da über ihn geschrieben ist. Jesus ist auch im Alten Testament drin. Der ist von Anfang an in der Bibel. Und alles, was da gesagt ist von Gott her, das sagt Jesus genauso. Es ist nichts anderes. Jesus ist von vorne bis hinten in der Bibel drin. Gemeinschaft haben, mit ihm reden. Das ist das, genau. In Beziehung bleiben. Es darf kein Kopfwissen bleiben, sondern es muss ins Herz rein und wir müssen danach leben. Verzeiht mir, dass ich nochmal wieder Osania zitiere, aber das ist noch so nah. Und wir haben am Mittwoch den Film von der Langen nach der Kirchen, wo Osania, wir hatten ja spontan an dem Abend die Idee, wir haben so, also das war ja auch die Idee von Osania, diese Station aufzubauen. Und mit viel anderer Hilfe haben wir das dann ja auch aufgebaut hier. Und dann war spontan an dem Abend die Idee, komm, damit das nicht in Vergessenheit gerät, weil das war so viel Arbeit auch. Osania, magst du nicht mich da mal durchführen und ich filme dich und erklär doch mal die Station. Und erst wollte sie nicht so richtig, hat sich geziert, aber dann hat sie sich überreden lassen und dann hat sie das gemacht. Und wer Osania gekannt hat, der weiß, wie sie das gelebt hat. Ja, sie hat jedem, wer das wollte und manchmal vielleicht sogar, wer das nicht wollte, das Evangelium erzählt. Das hat sie gelebt. Das war nicht irgendwie aufgesetzt, sondern so richtig sprudeln. Und auch bei dieser Erklärung, bei diesen einzelnen Stationen, da ging ihr Herz über. Das war ihr Herz, Menschen zu Jesus zu bringen. Das war kein Kopfwissen. Das war wirkliche Überzeugung. Und mir ist an diesem Mittwoch so nochmal so deutlich geworden, ich meine, da wusste sie noch nichts, dass sie bald sterben wird. Das war letztes Jahr. Aber sie hat viele Sachen gesagt, die jetzt Wirklichkeit geworden sind. Du kommst zu Jesus, wenn du Jesus hast. Du kommst ins ewige Leben, wenn du Jesus im Herzen hast. In dem Moment war das Herzensüberzeugung, es ist rausgesprudelt. Aber jetzt sieht sie die Wirklichkeit. Und ich sage euch, so überzeugt, wie sie da war, ihr könnt das Video übrigens angucken, der Link ist auf unserer Homepage drauf, gleich auf der ersten Seite. Da könnt ihr das nochmal nachgucken. So überzeugt, wie sie davon war, in der letzten Zeit, als sie schwach geworden ist, als die Krankheit immer mehr sie wirklich schwach gemacht hat, da hat der Feind sie angegriffen. Glaubt nicht, dass wir dann bewahrt werden. Und wir können uns darauf nicht vorbereiten. Wir wissen nicht, was dann ist. Jedenfalls nicht darauf. So, da hat sie Fragen gehabt. Da hat der Feind Zweifel gesät. Da hat er Dinge hinterfragt. Bin ich wirklich in Jesus drin? Komme ich wirklich in den Himmel? Solche Fragen hat der Feind. Solche Zweifel hat er gesät in ihr Herz. Und da bist du nicht drauf vorbereitet. Da rechnest du in dem Moment nicht drin. So überzeugt, und ich kenne kaum jemanden, der so überzeugt war davon und das auch so weitergegangen, wirklich aus absoluter Überzeugung wie Osania. Und trotzdem hat sie in dem Moment Schwäche. Sie ist schwach, aber sie ist nicht überwunden worden. Es war so tief im Herzen drin, weil sie das gelebt hat, weil es kein Kopfwissen war, sondern weil es so tief im Herzen, sie war so tief in Jesus verwurzelt, dass es Überzeugung war. Und deswegen konnte der Feind sie nicht wegbringen. Das ist der Grund, warum wir in Jesus bleiben sollen. Du kannst das nicht erst in dem Moment, wenn es soweit ist, wo du schwach bist und angegriffen wirst. Wenn du dann versuchst, dich in Jesus zu verwurzeln, da hast du nicht mehr die Kraft. Das musst du vorher tun. Und das ist mir so bewusst geworden, dass der Feind wartet manchmal den Moment ab. Und wenn wir nicht entsprechend leben, wenn wir unvorbereitet angegriffen werden, dann kann der Feind auch Schaden anrichten. Ich glaube nicht, dass er uns aus Jesu Hand reißen kann. Da müssen wir schon sehr, sehr tief schlafen. Aber wir sollten jetzt achtsam sein. Diese Zweifel sind nicht schön. Wenn du dich fragst, komme ich wirklich in den Himmel? Ich weiß, ich sterbe bald und bin ich wirklich in Jesu Hand? Das ist nicht schön. Also bereite dich darauf vor. Wir können tatsächlich uns insofern vorbereiten, indem wir jetzt einfach mit Jesus leben und so leben wie Jesus. Beides. Dass es zu einer Überzeugung wird und nicht zum Kopfwissen. Hosania hat erlebt, dass sie das, oder erlebt jetzt, das ist die Gegenwart, erlebt jetzt, was sie geglaubt hat. Wir haben das noch vor uns. Das hoffe ich eben, dass jeder von uns das vor sich hat. Wer sein Leben noch nicht Jesus gehabt hat, Eva hat vorhin schon mal darauf aufmerksam gemacht, ich mache das jetzt nochmal, wer sein Leben noch nicht bewusst Jesus gegeben hat, ich lade dich ein, das zu tun. Wir können es nur zu Lebzeiten tun. Und wenn du sagst, ich weiß es noch nicht genau, ich sag dir einfach, probier es aus. Mach dich auf den Weg, suche. Ja, suche. Und du wirst finden. Und wirklich die Wahrheit werden wir in dem Moment sehen, wenn es soweit ist. Für mich ist es Glauben, das ewige Leben. Für Hosania ist es Erleben. Weil sie sieht jetzt die Wahrheit. Für mich ist es noch Glauben. Ich kann noch nicht sagen, so ist es absolut. Ich weiß nur in meinem Herzen. Und du kannst mir glauben oder du kannst sagen, nee, das stimmt nicht. Ich glaube der Wahrheit der Bibel. Da steht es drin. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass Hosania es in dieser Wirklichkeit lebt. Aber das musst du selber entscheiden. Du selber musst dich auf den Weg machen und suchen, ob das wirklich die Wahrheit ist. So, wenn du dich entscheiden willst oder wenn du sagst, ich will mich auf den Weg machen, dann heb doch die Hand, ich bete gerne für dich. Wenn du dich nur auf den Weg machen willst. Okay, super. Dann bete ich mal für uns alle. Ich weiß, Heinz, du bist schon auf dem Weg. Ja, du bist in Jesu Hand, du bist geborgen. Du brauchst dich nicht nochmal für Jesus entscheiden, aber es ist schön, dass du das tun willst. Bleib dran. Halt fest, so wie du gesagt hast, genau. Jetzt möchte ich nochmal für uns gemeinsam beten. Herr, ich danke dir, dass du dich schützend vor uns stellst, Herr, dass wir dein Volk sind und dass wir nicht überwältigt und besiegt werden vom Feind, auch wenn er es versucht. Ich danke dir, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, wirklich als Geschenk. Wir haben das nicht verdient, du hast uns das geschenkt. Und du hast uns dein Wort gegeben, Herr, was wir lesen können. Du hast uns Verstand gegeben und du führst uns auch noch hinein in deine Wahrheit. Wir können sie verstehen, wir können danach leben. Und ich danke dir dafür, dass du uns begleitest, dass du uns immer wieder erinnerst, manchmal sogar ermahnst, wenn es nötig ist, dass wir nicht vom Weg abkommen. Und selbst wenn der Feind uns angreift und selbst wenn wir Schaden erleiden, Herr, du bist der Heiler, du bist der, der zu uns steht, der uns beschützt, du bist der Durchbrecher. Und der Feind wird es nicht verhindern, dass die Erlösung gepredigt wird, auch durch uns. Der Feind wird es nicht verhindern, dass Menschen zu dir kommen und dich finden. Der Feind wird es nicht verhindern, dass hier dieser Stadtteil, Herr, dich erkennt und Menschen zum Glauben kommen hier. Und es ist die letzte Zeit und es ist Zeit der Ernte, Herr. Und du hast uns vorbereitet dazu, aber wir sollen wachsam sein. Wir sollen nicht den Feind unterschätzen, aber Herr, auf dich schauen, in dir bleiben und von dir geführt werden und geleitet werden. Und ich danke dir, dass du das tust, Herr. Amen. Amen. Amen.